Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
Monogamie zählt für viele immer noch als klassischer Beziehungsweg. Aber viele Menschen stellen diese Norm zunehmend in Frage und suchen nach Alternativen, die besser zu ihrem Leben und ihren Bedürfnissen passen.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Warum entscheiden sich immer mehr Menschen für offene Beziehungen oder Polyamorie? Und was steckt eigentlich genau dahinter? Kann man denn wirklich zwei Menschen gleichzeitig lieben? Und was braucht es, dass so Beziehungsformen wirklich funktionieren? Mein Name ist Fabio Schmid und die und noch weitere Fragen klärt meine Moderationskollegin Jasmin Wernli mit der Ursina Donatsch. Sie ist Paar- und Sextherapeutin.
Frau Donatsch, herzlich willkommen im Durchblick.
Grüezi.
Ich lebe seit 15 Jahren mit dem gleichen Partner zusammen und bin seit bald 3 Jahren mit ihm verheiratet. Lebe ich in einem Beziehungsauslaufsmodell?
Nein, ich glaube nicht, dass man das so kann sagen kann. Ich glaube, die Monogamie wird noch lange oder wer weiß immer Bestand haben, weil sie hat ja auch Vorteile. Und ich glaube, es ist einfach eine zusätzliche Möglichkeit, die die Menschen mit anderen Beziehungsmodellen haben.
Aber warum sehnen sich dann so viele Menschen nach alternativen Beziehungsformen?
Es ist, glaube ich, einfach das Bedürfnis nach Authentizität auch. Also quasi nach denen Wert zu leben oder so zu leben, wie man es möchte haben. Und man ist nicht mehr so gebunden an das eine monogame Modell, wo einfach so lange auch Sinn gemacht hat im Sinn von der Institution Ehe, oder? Wo ja auch ganz viel Vorteil gebracht hat. Und heute hat man einfach die Möglichkeiten, dass man selber die Form von der Beziehung mehr mitgestalten oder mehr wählen. Und ich glaube, es ist das Bedürfnis nach dem, wo da ist.
Aber bedeutet das, dass Monogamie uns vielleicht ein bisschen zu fest einengt oder verbietet sie uns ein viel?
Ich glaube, einige erleben das so, dass es zu viel einengt, aber es gibt natürlich auch einen Rahmen und auch eine gewisse Sicherheit. Und das sind Vor- und Nachteile von beiden Modellen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass jeder für sich oder jede für sich herausfinden kann, ist es für mich zu eng oder ist es für mich, gibt es mir eben genau die Sicherheit oder den Rahmen, den ich brauche.
Können wir mal noch schnell einen Schritt zurück machen und ein bisschen den Unterschied zwischen Polygamie, Polyamorie und offene Beziehung erklären? Das sind so 3 Begriffe im Raum, die sehr ähnlich sind, aber eben doch nicht ähnlich.
Ja, und häufig werden die auch ein bisschen falsch gebraucht. Also Polygamie ist einfach ganz wichtig, das ist ja die Vielehe. Und die gibt es in unserer Kultur, also das ist ja nicht erlaubt in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft. Also der Begriff ist eigentlich, den kann man eigentlich in dem Zusammenhang nicht brauchen. Und wenn wir nachher die offenen Beziehungsformen als generelles anschauen, dann gehört dort dann einmal 3 rein, wo wir klassischerweise als offene Beziehung auch bezeichnen. Und zwar einfach, dass die sexuelle Exklusivität nicht gilt. Das heisst, dass man einfach sexuelle Aktivitäten mit anderen Menschen als in der Partnerschaft, die man lebt, hat. Und Polyamorie im Unterschied ist es so, dass es um Liebesbeziehungen geht, also dass man mehrere Liebesbeziehungen hat und dann eben auch die emotionale Exklusivität auch nicht mehr gilt. Dass es die emotionalen Komponenten von einer Liebesbeziehung eben auch mit anderen Menschen man kann leben.
Und weiss man, wer lebt in der Schweiz denn Polyamor? Sind das vor allem junge Menschen? Oder ist das querbeet?
Das würde ich sagen, ist querbeet. Es hat natürlich jetzt ein bisschen eine gesellschaftliche, weil das noch nicht so lange so gelebt wird, kann man vielleicht eher sagen, dass junge eher jetzt so ein bisschen aufspringen. Also, dass wenn man jetzt einen Querschnitt würde machen, wären es vielleicht mehr junge, aber das kann man überhaupt nicht so sagen, dass es nur junge sind.
Sie haben gerade gesagt, es ist eine Beziehungsart, die es noch nicht so lange gibt. Gibt es dann aber Zahlen, wo man weiss, so viele Menschen leben in der Schweiz diese Beziehungsform aus?
Ja, also Schätzungen sind es ca. 3% jetzt in der Schweiz. Andere Schätzungen von internationalen gehen teilweise bis 4%.
Okay, aber ich nehme an, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich höher, da reden wahrscheinlich noch nicht alle so offen über das, oder?
Ja, wobei jetzt nicht riesig wie bei anderen Themen, also die Dunkelziffer in dem Sinn. Aber es ist schon so, dass es noch nicht so, es ist immer noch so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand, weil es auch ganz viele Vorurteile noch auf diesen offenen Beziehungsmodellen lasten.
Wie kommt man denn in so eine Beziehung? Also wie muss ich mir das vorstellen? Ist das meistens einfach so eine Erweiterung von einer Paarbeziehung? Oder sucht man die Art von Beziehung ganz bewusst von Anfang an als Alternative?
Es gibt eigentlich beides. Also es gibt beide Varianten, die ich jetzt so erlebe. Also das gibt zunehmend, das beobachte ich zunehmend, dass Menschen, die überhaupt schon in eine Beziehung einsteigen und sagen, ich will nicht eine monogame Beziehung, die daten zum Beispiel schon so. Also es gibt jetzt auch immer mehr Dating-Plattformen für nicht-monogame Beziehungsformen. Und dann gibt es aber auch die, die in einer klassischen monogamen Beziehung über Jahre zum Beispiel sind und dann sagen wir, wen öffnen und dann aus dem Öffnungsschritt, also die sexuelle Offenheit, nachher zum Beispiel sich verlieben oder nachher einfach auch aus anderen Gründen sagen, hey, wir möchten jetzt noch einen Schritt weitergehen, wir möchten auch, auch den emotionalen Aspekt auch noch zusätzlich leben in anderen Beziehungen. Es gibt die zwei Herangehensweisen.
Ich versuche das mal ein bisschen mehr zu verstehen, weil ich suche keine monogame Beziehung, dafür suche ich eine Polyamorie-Beziehung. Das verstehe ich nicht so ganz, weil eigentlich lebt man ja diese monogame Beziehung einfach doppelt, oder?
Ja, es kommt auch wieder ein bisschen auf das Modell drauf an. Da gibt es auch immer wieder ein bisschen Unterschiede. Also es gibt zum Beispiel so hierarchische Modelle, wo man eigentlich wie sagt, es ist gleich noch wie eine Hauptpartnerschaft und dann gibt es noch nebendran Liebesbeziehungen. Das ist vielleicht noch wichtig zu unterscheiden. Aber es gibt auch die nicht-hierarchischen, die dann wirklich sagen, ja, ich habe mehrere Liebesbeziehungen, aber die sind dann meistens, also gibt auch wieder alles, aber die sind dann eigentlich nicht so monogam, wie sie das jetzt sagen, sondern dass man es dann eigentlich in beiden oder in allen drei Liebesbeziehungen zum Beispiel eigentlich immer noch, also nicht monogam, dass man dort sich die Freiheit auch nehmen oder behalten, dass dann vielleicht noch eine weitere Beziehung dazu kommt.
Ganz ehrlich, ich stelle mir es mega anstrengend vor. Weil ich verstehe den Wunsch nach sexueller Abwechslung, dass man auch mal etwas Neues außerhalb der eigentlichen Beziehung erleben will. Aber eine zweite Beziehung, also ich finde es schon schwierig, meinem Partner gerecht zu werden, so neben Job, Hobby, Freund und Kind, ist es wahnsinnig schwierig, irgendwie auch noch Zeit zu haben für den eigenen Partner. Und dann sollte ich das auch noch für einen zweiten Partner aufbringen. Ich weiss gar nicht, wie man das alles unter einen Hut bringt.
Ja, Sie sagen das ganz richtig. Das ist natürlich auch ganz, ganz pragmatisch eine zeitliche Ressource, weil es ist, wie Sie sagen, oder, ein beziehungsloses Leben ist ja, gibt ja nicht nur ganz viel Schönes her, sondern braucht ja auch Investitionen, also oder Arbeit. Also ich sage das eigentlich nicht so gerne. Pflege finde ich eigentlich schöner. Und ja, das ist richtig. Also je mehr, also mit jeder Beziehung, weiteren Beziehung, hat man nochmal eine Beziehung, wo zu pflegen gilt und wo natürlich dann auch Zeit braucht und je nachdem dann eben auch eine Krise gibt oder Probleme gibt, wo man besprechen. Also es ist eigentlich ein doppeltes oder dann eben ein dreifaches an Zeit und Energie und emotionale Ressourcen, die investiert werden.
Mhm. Ist es dann für jeden Mann oder braucht es eigentlich so quasi gewisse Voraussetzungen, also vielleicht ein bisschen emotionale Reife oder mehr Konfliktfähigkeit oder keine Ahnung, ein spezielles Selbstbild, damit das innen funktionieren kann?
Auf jeden Fall, Sie haben jetzt gerade die wichtigsten Sachen gesagt, was vielleicht noch zu ergänzen ist. So diese Kommunikationsfähigkeiten ist ganz, ganz wichtig, die Selbstreflexion. Also selber können einen guten Bezug zu sich selber haben, zu den eigenen Gefühlen. Also ohne das ist es eigentlich nicht möglich, weil man muss können, man wird konfrontiert ja, mit dem eigenen Selbstwert, mit der eigenen Zulänglichkeit und so weiter und oder auch Eifersucht kommen und da gibt es eine gewisse Konfrontation und wenn man mit diesen Gefühlen überfordert ist oder nicht weiss, was damit anfangen oder sie auch nicht einmal richtig spüren kann, sondern einfach nur wütig ist zum Beispiel, dann wird es wirklich schwierig, ja.
Ich glaube, es ist auch nicht so einfach, wenn man in einer nicht-hierarchischen Beziehung ist, auch zu akzeptieren, dass man quasi einen weniger grossen Stellenwert hat wie der neue Brande.
Ja, das sind wahnsinnige Herausforderungen, gerade in der nicht-hierarchischen Modell, weil Menschen, ich glaube, das ist auch etwas ganz Normales, oder? Die wollen ja auch Sicherheit und die wollen auch eine Art, vielleicht dann eben gleich auch irgendeine Form von Exklusivität oder ich bin wichtig. Und ich glaube, dann ist man dann halt einfach auch mit diesen Themen konfrontiert und die müssen alle besprochen werden, oder? Da muss man schauen, wie tun denn die zwei, drei oder vier Menschen untereinander in jede Beziehung, wie fühlt sich jeder Mensch in jeder einzelnen Beziehung eben auch sicher? Und es ist dann wie, muss sich das vorstellen, es ist dann wie ein äußerer Rahmen von dieser Monogamie, der wegfällt, wo ja auch Sicherheit gegeben hat, oder jetzt im Monogamen. Und wenn man das ja nicht hat mehr, wenn der Rahmen wegfällt, fällt ja auch eine gewisse Sicherheit von außen weg. Also muss ich da dazu vielleicht noch sagen, es ist ja auch eine vermeintliche Sicherheit. Das sieht man ja mit diesen hohen Betrugsraten. Also es ist ja nicht eine vollständige Sicherheit, die dann Monogamie gibt. Aber dennoch, wenn der Rahmen wegfällt, dann muss es wie in jeder Beziehung oder die zwei oder drei Menschen müssen dann miteinander schauen, ja, wie fühlen wir uns denn sicher? Was gibt denn uns Sicherheit? Und das könnte zum Beispiel auch ein Vereinbarungen sein, oder? An was machen wir denn und jede Beziehung separat, oder? Gerade in nicht-hierarchischen Modellen muss man schauen, wie man sich sicher fühlt und was man für Abmachungen und Vereinbarungen hat.
Also muss man vielleicht sogar ein bisschen mehr Regeln und mehr Normen haben, damit es funktioniert, wieder in einer monogamen Beziehung. Also ist es vielleicht auch, vielleicht hat man im ersten Moment das Gefühl, wow, Monogamie engt mich mega ein, ich will frei sein. Aber so frei ist man eigentlich dann ja gar nicht, weil damit es funktioniert, braucht es krasse Regeln, oder?
Also Regeln sage ich mir nicht so gerne, aber einfach Abmachungen, Vereinbarungen und auch immer wieder einchecken beim anderen und schauen, was ist gerade, was sind gerade die Gefühle oder was macht gerade Angst, was macht gerade unsicher. Und also es sind schon nicht nur Vereinbarungen, aber ja, auf jeden Fall, es braucht viel, viel mehr Austausch und viel mehr einchecken bei den anderen Personen oder bei der anderen Person. Und ja, das ist ja der Vorurteil, so quasi, ja, ich bin dann komplett frei. Oh nein, überhaupt nicht. Also es ist nicht eine Freiheit im Sinne von, ich kann machen, was ich will. Viele gehen mit dieser falschen Idee auch in eine offene Beziehung rein. Und das ist dann natürlich wirklich gefährlich.
Mhm. Ist Polyamorie eher eine Lebensphase oder gibt es stabile, langfristige Beziehungen, die schon über Jahrzehnte hinweg funktionieren?
Auf jeden Fall, gerade bei der Polyamorie versus der klassischen offenen Beziehung, wo nur die sexuelle Offenheit da ist, da sehe ich viel häufiger, dass es ein Modell ist, das verhebt, oder? Wo dann Menschen sagen, ich will so leben, das macht Sinn für mich, ich möchte das so behalten. Und häufig geht das auch über alle Lebensphasen oder auch Herausforderungen oder allenfalls sogar auch Kinder und so weiter hinweg, wo dann Menschen auch so möchten leben. Im Vergleich zu der sexuell offenen Beziehung sehe ich viel mehr so die Phase, wo man sagt, wie, ja, jetzt haben wir Kapazität für das oder jetzt haben wir überhaupt das Bedürfnis für das. Oder wenn man sich ein junges Paar, wo Kind hat, wo vielleicht bis zu dem Kind eine offene Beziehung kann und nachher einfach merken, wir haben die emotionalen und zeitlichen Ressourcen jetzt einfach nicht mehr und dann die Beziehung eine Art für, sagen jetzt mal, 2-3 Jahre lösen und dann allenfalls zum Beispiel wieder öffnen. Das ist auch ganz wichtig zum Verstehen. Man muss da nicht wie sagen, ich bin jetzt das Leben lang, ich bin polyamor oder ich bin nicht monogam. Das muss auch nicht festlegen.
Aber Sie sagen, das kann tatsächlich auch mit Kind funktionieren.
Ja, also ob es funktioniert oder nicht, hängt nicht von der Beziehungsform drauf ab und hängt auch nicht darauf ab, ob Kinder involviert sind oder andere Herausforderungen, sondern bei jeder Beziehung, egal ob non-monogam oder monogam, sind es ja ganz andere Faktoren, die relevant sind. Also eben wie die, kann man miteinander reden, kann man, wenn es Probleme gibt, kann man miteinander darüber austauschen, kann man auch Vereinbarungen treffen, oder? Aber das ist in der Monogamie auch so.
Ja, Monogamie funktioniert auch nicht, wenn Kinder da sind, oder nicht immer.
Kann auch scheitern, genau.
Ja, haben auch schief gegangen, ja, dann haben Sie recht. Sie haben vorhin gesagt, es ist eine Lebensform, die es noch nicht so lange gibt. Aber ist das tatsächlich so? Oder hat man einfach ein neues Wort kreiert für etwas, was es historisch eigentlich schon länger gibt?
Ich glaube, was nicht neu ist, sind ja eben so die institutionalisierten Vielehen oder auch eben das gesellschaftlich duldet, also das Doppelmoralische, eben so das Fremdgehen oder die Arrangements, oder, was es früher auch häufig gegeben hat, wo alle haben Bescheid gewusst, oder, dass er oder sie eigentlich über Jahre eine andere Partnerin auch noch hat. Aber das ist nicht das Gleiche. Was neu ist, ist jetzt die Idee dahinter. Neu ist, dass das auf Transparenz und auf Konsens, also auf Einverständnis und auf Gleichwertigkeit beruht. Das ist neu.
Gibt es eigentlich Unterschiede in der Verbreitung zwischen heterosexuellen, homosexuellen oder queeren Menschen? Oder spielt da die sexuelle Orientierung keine Rolle?
Ja, das ist noch interessant. Das ist tatsächlich so, dass viel mehr queere Menschen im Verhältnis in offenen Beziehungen leben oder das auch wünschen. Und das ist für mich als Sexologin eigentlich überhaupt nicht erstaunlich, weil man sich überlegt, alle queeren Menschen, ob jetzt das auf die Orientierung oder auf das Geschlecht bezogen, also queer als Überbegriff, all diese Menschen mühen sich mit ihrer eigenen Sexualität und Identität und der sexuellen Orientierung schon als Jugendliche oder noch vorher auseinandersetzen. Das heisst, die haben schon die Reflexion, die haben schon, also notwendigerweise, die mühen es einfach, oder? Sie mühen sich, sie werden konfrontiert mit dem, aber mir ist das anders oder es fühlt sich anders an. Und auf was stehe ich denn? Und auf wer stehe ich? Und wer bin ich? Was bin ich? Wie bin ich? Und das, die Auseinandersetzung, die ist wie neuliegender für die Menschen. Und die Menschen tun dann viel eher, weil sie über das schon haben müssen reflektieren und auch schon die Prozesse müssen machen von dem Vorurteil, das einem begegnen und die Stigmatisierungen und so weiter, müssen sie eine eigene Stärke für das entwickeln. Und es ist dann viel neuliegender, dass sie sich auch erlauben, zu überlegen, ja, welche Beziehungsform möchte ich denn? Was passt denn zu mir? Also die haben wie der Weg ist halt schon so ein bisschen mehr gegeben. Und durch das erkläre ich mir auch, warum es in den queeren Communities viel mehr verbreitet ist, offene Beziehungsformen.
Mhm. Ich nehme an, Sie haben auch ein paar bei sich in der Therapie. was raten Sie denn? Wie geht man an so ein Thema an? Wenn jetzt jemand von dem Paar vielleicht das so im Kopf hat und denkt, ich würde das gerne ausprobieren, wie macht man da den ersten Schritt?
Eine offene Beziehung. Also ganz, ganz wichtig ist das, was ich vorher schon gesagt habe, das mit dem Konsens. Das heisst, wenn jetzt Sie das Beispiel bringen, jemand hat die Idee, dann ist einfach mal ganz, ganz wichtig, zum schauen, warum oder was ist das Bedürfnis dahinter. Weil da gibt es tausend verschiedene Bedürfnisse, warum man möchte eine Beziehung öffnen. Und wenn jetzt die eine Person, zwar der Konsens, sagen wir mal, der Konsens ist da, also das heisst, beide wollen die Beziehung öffnen, aber zum Beispiel aus total unterschiedlichen Gründen. Wenn jetzt ein Partner sagt, ja, ich möchte einfach noch eine bestimmte sexuelle Vorliebe möchte ich im Aussen noch ausleben, und wir auch darum Beziehung öffnen. Und die andere Person sagt, ja, ich möchte einfach noch so mehr Nähe und Verbundenheit noch mit einem weiteren Mensch haben. Oder zum Beispiel, ich habe mich verliebt, aber ich möchte diesen Partner jetzt nicht verloren, aber ich möchte eigentlich noch eine weitere Partnerschaft. Und das wären ja unglaublich unterschiedliche Bedürfnisse und Motive dahinter. Und das muss man unbedingt austauschen. Also das Allerwichtigste als ersten Schritt empfehle ich allen Paaren, die möchten eine Beziehung öffnen, um zu schauen, warum, was ist das Bedürfnis dahinter? Und nachher schauen, findet sich ein Konsens? Also können wir da etwas finden, wo für beide Stimmung ist und wo nicht eine Bedrohung für die Beziehung bedeutet.
Aber ich stelle mir es wahnsinnig schwierig vor. Also so ehrlich am Partner gegenüber sein und sagen, hey, los, ich habe mich da noch in einen anderen Mensch verliebt und ich würde jetzt gerne mit dem auch noch eine Beziehung führen, ist ja jetzt auch nicht das Gespräch, wo man gerade einfach mal so führt.
Nein, und dort fängt es ja schon an, weil wenn jetzt diese Situation eingetroffen ist, dann ist es ja schon mal nicht monogamie-konform. Das heisst, dann ist ja in dieser Beziehung ja schon etwas passiert, was dann allenfalls eben auch schon zu Verletzung geführt hat. Und dort ist auch das, was ganz, ganz klar ein Ausschlusskriterium ist. So in eine offene Beziehung starten, ist denkbar ungünstig, weil die andere Person, ich würde ja dann eigentlich vor vollendete Tatsachen gestellt und kann ja dann gerne immer wirbelfrei entscheiden, ja, will ich denn eine offene Beziehung? Weil es ist ja eigentlich wie schon so ein Messer am Hals, oder? Und in dieser Situation ist ganz, ganz wichtig. Oder dort arbeite ich dann mit dem Paar eigentlich immer zuerst an dem, hat es da eine Verletzung gegeben und was ist die Verletzung? Und bevor man dann darüber redet, ob jetzt das Sinn macht, um die Beziehung zu öffnen, weil dann ist ja wieder die Frage, die ich vorher gesagt habe, dann muss man wieder schauen, ja, was ist denn jetzt das Bedürfnis? Wenn das beide? Und ist das ein echter Konsens? Das heisst, wenn jemand unter Druck will, den Partner oder die Partnerin nicht verlieren will, sich für eine offene Beziehung entscheidet, ist es kein Konsens. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und diese Situationen gibt es eben leider relativ häufig. Und das ist natürlich auch schade, weil dann heisst es nachher, ja, offene Beziehungen scheitern, oder? Aber das ist einfach, weil es nicht so angegangen, also mit dieser Achtsamkeit und mit dieser Bewusstheit auch die Öffnung auch stattfindet. Dann ist das das Problem und nicht die Form der Beziehung, die dann quasi zum Scheitern verurteilt ist.
Frau Donatsch, vielen Dank für das spannende und aufschlussreiche Gespräch.
Danke auch. Ich bin froh, dass das Thema auch mehr noch Bewusstheit überkommt.
Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere uns doch auf Spotify, Apple oder überall dort, wo du deine Podcasts hörst. Dann verpasst du sicher keine neue Folge mehr. Mein Name ist Fabio Schmid. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.